Die Radio Wissen. Update.
Also ich bewerte den Gipfel schon als Erfolg, weil es uns gelungen ist, jetzt in den letzten Jahren eine kontinuierliche Arbeitsagenda zu entwickeln. Es bleibt eine sehr intensive Gesprächsatmosphäre, wo man auch Weltentwicklungen diskutieren kann.
Aus Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist der G7-Gipfel in Japan gut gelaufen. Aus Sicht vieler Kritiker aber ist dabei nicht wirklich viel herumgekommen. Zwei Tage lang haben die Staats- und Regierungschefs der wichtigen Industrienationen in Iseshima miteinander gesprochen. Hängen geblieben ist aber wohl vor allem eine Geste, die nicht direkt etwas mit dem Gipfel zu tun hatte. Der Besuch von US-Präsident Barack Obama in Hiroshima. Unter anderem darum geht es im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Beim G7-Gipfel ging es vor allem um Wirtschaft. Und der Gastgeber, Japans Ministerpräsident Shinzo Abe, lobte sich selbst. Er setzt in seinem Land auf hohe Schulden und Hilfen für Unternehmen, um die Wirtschaft in Gang zu bringen. Doch noch nicht einmal in Japan ist sicher, ob diese Politik ein Erfolgsmodell ist. Abe will sie aber trotzdem am liebsten auch bei seinen G7-Partnern durchsetzen, um damit für seine Politik Werbung zu machen. Am Ende stand in der Abschlusserklärung aber nur eine unverbindliche Erklärung. Nach den Worten von Kanzlerin Merkel kann sich jedes Land aussuchen, wie es seine Wirtschaft fördern will.
Wir werden unsere Anstrengungen in den verschiedenen Bereichen der Fiskalpolitik, der Strukturpolitik und kombiniert natürlich dazu die Anstrengungen der Notenbanken, was die Geldpolitik anbelangt, auch fortsetzen.
Deutschlands Schwerpunkt auf dem G7-Gipfel lag bei Flüchtlingen. Merkel wollte, dass sie nicht nur als Problem der EU angesehen werden. Auch hier blieb das Ergebnis des Gipfels allerdings wässrig. Die anderen Staaten sagten zwar zu, die Fluchtursachen in Krisenländern bekämpfen zu wollen. Eine Zusage dafür, der Irak soll mit 3,6 Milliarden Euro unterstützt werden. Konkreteres gab es aber nicht. Zum Beispiel, dass auch die anderen G7-Staaten mehr Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen oder mehr zahlen, um sie zu versorgen. In Erinnerung bleiben werden aus Japan wohl deshalb andere Bilder von diesen Tagen. US-Präsident Obama hat seinen Besuch dort auch genutzt, um Geschichte zu schreiben. Er ist der erste US-Präsident im Amt, der Hiroshima besucht hat. Den Ort, wo US-Truppen 1945 zum ersten Mal überhaupt eine Atombombe einsetzten. Dadurch wurden 140.000 Menschen getötet, fast die Hälfte der Bevölkerung der Stadt. Obama sprach in seiner Rede davon, dass Worte allein das Leid nicht beschreiben können.
Mere Worte cannot give voice to such suffering.
In seiner Rede sprach er sich für eine Welt ohne Atomwaffen aus. Entscheidend war aber wohl eine Geste im Anschluss. Martina Butler berichtet darüber.
Er ist danach auf Überlebende zugegangen, die eben bei der Rede zugehört haben, hat mit ihnen gesprochen und einer der alten Männer hat angefangen zu weinen, als der US-Präsident mit ihm gesprochen hat. Und spontan hat Barack Obama ihn in den Arm genommen. Und diese Geste sagt eigentlich viel, viel mehr als die 20-minütige Rede vorher. Wenn man sieht, wie die Verständigung ist, wie auf einmal eben wie ein Überlebender eben in den Arm genommen wird von dem ersten amtierenden US-Präsidenten, der nach Hiroshima kommt. Das ist sicherlich ein Bild, was bleiben wird und was eigentlich fast als Geste mehr sagt als die ganze Rede.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Obamas Hiroshima-Besuch ist auch Thema im Netz. Steffen Häseler postet bei Facebook, dasselbe Blabla wie zu Beginn seiner Amtszeit. Was hat er für diese Vision getan? Hunderte unschuldige Drohnenopfer, das ist Obamas Erbe. Ähnlich sieht es Alex Dean. Dann sollen die Amis halt aufhören, Weltpolizei zu spielen und jedes Mal die halbe Welt damit reinzuziehen. Und auch Nils Egalomann meint, Politiker fordern, fordern, fordern und merken gar nicht, dass sie die einzigen sind, die daran etwas ändern können. Andreas Dresdner nervt das Gemecker. Warum kann man dies nicht einfach als einen ersten Schritt nach so verdammt langer Zeit würdigen? Warum müssen einige immer nur meckern, jammern, neunmal klug sein, alles besser wissen? Und Julian Stratmann gibt zu bedenken, Atomwaffen dienen aber der Abschreckung. Wie viele Kriege hätte es wohl gegeben, hätte man sie nie erfunden? Interessant auch die Kommentare von US-Usern. Victor C. Pascal twittert, Obamas Besuch in Hiroshima ist so wichtig, weil er unterstreicht, dass so etwas nie wieder passieren darf. Caleb Strevel schreibt, Hiroshima war ein Vorgehen, das Millionen Amerikaner geschützt und eine klare Botschaft an die Welt entsandt hat. Respektiert Amerika.
Was sonst noch wichtig war.
Auch bei Olympia in London 2012 ist jetzt im Nachhinein herausgekommen, dass mehr Sportler als bisher bekannt gedopt waren. Bei Nachkontrollen sind 23 Sportler positiv getestet worden. Das Internationale Olympische Komitee hat außerdem noch einen weiteren Dopingfall bei Olympia in Peking 2008 veröffentlicht. Damit steigt auch dort die Zahl der Verdachtsfälle im Nachhinein auf 32. Bei allen handelt es sich um Ergebnisse der A-Probe der Athleten. Von den Spielen in London sind rund 260 Dopingproben noch einmal mit einem anderen Analyseverfahren untersucht worden. In London waren nach den aktuellen Ergebnissen noch einmal Sportler aus 6 Ländern in 5 Sportarten gedopt. Das IOC ist mit seinen Kontrollen noch nicht fertig, deswegen könnten noch weitere Fälle dazukommen. Deutsche Sportler sind offenbar nicht dabei. Vom Deutschen Olympischen Sportbund heißt es, bis jetzt nichts darüber erfahren zu haben. In Paris ist heute in 2 Wochen das Eröffnungsspiel zur Fußball-EM und gleichzeitig Streiktag in der Pariser Metro. Die Gewerkschaften in Frankreich haben angekündigt, ihre Proteste gegen die Arbeitsmarktreform auszuweiten. Für Mitte Juni ist ein weiteres Mal ein nationaler Streiktag geplant. So einer war auch gestern. Da haben sich nach Angaben der Polizei 150.000 Menschen an Protestaktionen beteiligt. Außerdem blockierten Gewerkschaftsmitglieder weiter Straßen und bestreikten Treibstoffdepots und Atomkraftwerke. In Frankreich ist deshalb an einigen Tankstellen schon der Sprit ausgegangen. Strom kauft das Land im Ausland, weil die Kraftwerke in Frankreich nicht mehr genug produzieren. Frankreichs Präsident François Hollande will in jedem Fall an den Reformen festhalten, gegen die protestiert wird.
Wir brauchen gerade diese Einigungen auf Betriebsebene, die mehr Wettbewerbsfähigkeit bei den Unternehmen und auch Sicherheit für die Arbeitnehmer schaffen. Deshalb werde ich an der Reform festhalten, weil ich denke, dass sie gut ist und wir sie verabschieden müssen.
Die französische Regierung will es Firmen möglich machen, ihre Mitarbeiter leichter kündigen zu können und die Arbeitszeiten zu erhöhen. Die Regierung will damit erreichen, dass Unternehmen mehr Jobs schaffen. Es wird der Dschungel von Calais genannt. Das Flüchtlingslager in Nordfrankreich, in dem mehrere tausend Menschen leben. Sie warten auf eine Gelegenheit, versteckt an Bord eines Lastwagens oder einer Fähre nach Großbritannien zu kommen. In dem Lager ist es zu Ausschreitungen gekommen. Es sind 40 Menschen verletzt worden, auch Mitarbeiter einer Hilfsorganisation. In dem Lager wurden auch mehrere Zelte und Baracken angezündet. Nach Angaben der Behörden gingen etwa 200 bis 300 Flüchtlinge aufeinander los, unter anderem mit Stöcken und Steinen. Die Polizei sprach auch von Schussverletzungen und Messerstichen. Der Streit ist offenbar bei der Essensausgabe der Hilfsorganisation ausgebrochen. Die Grenzanlagen für Großbritannien in Calais sind wegen der Flüchtlinge verstärkt worden, unter anderem die Zäune am Eurotunnel. Die französische Regierung versucht, die Flüchtlinge dazu zu bewegen, auf andere Unterkünfte auszuweichen und Asyl in Frankreich zu beantragen.
Was noch wichtig wird.
Frankreichs Präsident Hollande und Bundeskanzlerin Merkel erinnern am Sonntag an die Toten im Ersten Weltkrieg. Sie treffen sich in Verdun, dem Ort einer der grausamsten Schlachten des Krieges. Im Kampf um die Festung starben mehr als 300.000 Menschen. Sonntag ist der 100. Jahrestag der Kämpfe. Die Berliner Polizei will ein weiteres Mal für viel Stoff bei Twitter sorgen. Sie twittert 24 Stunden lang alle Notrufeinsätze, bei denen Streifenwagen eingesetzt werden. Erwartet werden in dieser Zeit mehr als 1.600 Tweets. Die Berliner Polizei will mit dieser Aktion Werbung für ihren Beruf machen. Um 19 Uhr geht es los.
Und sonst in der Welt?
Australien hat alle Klimaschädenverweise auf sein Land aus einem Bericht der UNO streichen lassen. Unter anderem den aufs Great Barrier Reef. In dem Bericht war beschrieben, welche Auswirkungen die Klimaveränderungen zum Beispiel auf Venedig haben, auf die Freiheitsstatue in New York, auf Stonehenge und auch aufs Wattenmeer. Ursprünglich gab es Verweise auf bedrohte Orte in insgesamt 29 Ländern. Als das australische Umweltministerium feststellte, dass darunter auch das große Korallenriff vor der Ostküste und 2 weitere australische Reiseziele waren, hat es Protest eingelegt. Der Grund? Das könne dem Tourismus schaden. Ein Wissenschaftler, der an der Studie beteiligt war, kritisiert, dass Australiens Löschantrag stattgegeben wurde. Diese Urlaubssaison läuft für die Türkei überhaupt nicht gut. Das Tourismusministerium in Ankara meldet, dass allein im April fast ein Drittel weniger Touristen aus dem Ausland kamen als im Vorjahr. Das sei der stärkste Einbruch seit 1999. Damals hatte die verbotene Kurdenorganisation PKK eine Serie von Anschlägen im Land verübt.
nachdem ihr Anführer festgenommen wurde. Auch jetzt sind die Gründe mehrere Attentate, bei denen auch Touristen getötet wurden. Im Januar hatte sich zum Beispiel ein Selbstmordattentäter in Istanbul in einer Gruppe deutscher Urlauber in die Luft gesprengt. Dabei starben 12 Menschen. Noch ein Grund ist das schlechte Verhältnis zu Russland. Nach dem Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges letztes Jahr. Die Russen sind nach den Deutschen die zweitgrößte Besuchergruppe in der Türkei und ihre Zahl brach um 80% ein. Werbung geht manchmal auch nach hinten los. Die USA empören sich gerade über einen Fernsehspot aus China, der auch im Netz zu sehen ist. In einer Werbung für Waschmittel verwandelt sich ein Schwarzer in der Waschmaschine in einen hellhäutigen Asiaten. Der US-Sender Vox beispielsweise wertet den Spot als offen rassistisch. Er zeige, dass die Haltung zur Hautfarbe und Herkunft in China schlimm sein können. In China gibt es dagegen offenbar kein Aufsehen. In den sozialen Medien wird der Spot kaum erwähnt. Im populären chinesischen Portal Youku wurde er weniger als 2000 Mal geklickt. Die Herstellerfirma hat zu der Anschuldigung von Rassismus noch keine Stellung genommen. Das Video verwendet übrigens dieselbe Musik und dieselben Soundeffekte wie ein italienischer Werbespot. In dem verwandelt sich ein weißer Mann in der Waschmaschine in einen schwarzen. Dazu steht der Slogan Farbig ist besser.
Wissensnachrichten.
Fieber, Ohrenschmerzen, Halsweh. Habt ihr als Kind bestimmt alles gehabt? War ziemlich unangenehm, aber ging dann auch schnell wieder vorbei. Denn es gab ja Antibiotika. In Zukunft könnte das nicht mehr so gut klappen, denn immer mehr Bakterien sind resistent gegen Antibiotika. In den USA ist jetzt wieder so ein Bakterium aufgetaucht, das den Gesundheitsbehörden Sorgen macht. Mathis Dilkes von unseren Wissensnachrichten, worum geht's da genau?
Es geht um ein Darmbakterium, das haben die Ärzte bei einer 49-jährigen Frau gefunden. Die war im Krankenhaus eigentlich wegen eines ziemlich harmlosen Harnweginfekts und in ihrer Urinprobe ist dann dieses Bakterium aufgetaucht und das war tatsächlich gegen fast alle typischen Antibiotika resistent.
Heißt das jetzt, wenn dieses Bakterium eine Krankheit auslöst, dann lässt die sich nicht mehr behandeln?
Nicht mehr so leicht, das schon. Also die Ärzte hatten nicht mehr wirklich viel Auswahl, um die Frau zu behandeln, vor allem weil ein Antibiotikum nicht mehr geholfen hat, das man sonst für diese schwierigen Fälle in der Hinterhand hat. Das heißt, Cholestin ist so eine Art Notfallantibiotikum, also eins, das man ganz sparsam einsetzt und wirklich nur dann, wenn nichts anderes mehr hilft. Aber selbst das hätte bei diesem Darmbakterium nicht mehr gewirkt.
Aber was ist das Problem? Warum helfen genau diese Antibiotika jetzt nicht mehr?
Daran ist ein bestimmtes Gen schuld, das diese Erreger haben. Das heißt MCR1, das macht die Erreger quasi immun gegen Antibiotika, ist erst vor einem halben Jahr zum ersten Mal aufgetaucht in China, als man Schweine und Hühner untersucht hat. Die hatten ungewöhnlich oft resistente Darmbakterien. Das hat man dann genauer untersucht und eben festgestellt, die resistenten Bakterien trugen alle dieses Gen MCR1. Mittlerweile ist es auch schon hier in Europa aufgetaucht und jetzt eben auch in den USA.
Also es hört sich so an, als ob sich dieser neue Supererreger ziemlich schnell ausbreitet. Wie kann man den denn wieder stoppen?
Ja, gar nicht so leicht. Also dieses Gen, das dafür verantwortlich ist, ist ja erst vor kurzem entdeckt worden. Wie verbreitet das jetzt inzwischen ist, weiß niemand. Man weiß nur, dass es eben besonders gefährlich ist, weil es sich schnell ausbreiten kann. Es ist übertragbar zwischen verschiedenen Bakterienstämmen. Noch gibt es ja oft Antibiotika, die helfen. Aber wenn jetzt selbst harmlose Erreger dieses Gen bekommen, dann wird es wirklich schwierig.
Und gibt es da Szenarien oder auch Pläne für sowas?
Ja, natürlich wird weiter an neuen Antibiotika geforscht. Es wird auch immer dringender gefordert, in der Tiermast weniger Antibiotika einzusetzen. Aber das ist alles noch recht wenig, was da gemacht wird, weil das Problem mit Antibiotikaresistenzen immer größer wird und die Weltgesundheitsorganisation, die warnt ja schon seit Jahren davor, dass wir in eine Art Vor-Antibiotika-Zeit zurückfallen könnten, in der schon eine leichte Infektion tödlich sein kann.
Bakterien sind aber jetzt überall und natürlich auch in unserer Nase. Forscher vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum haben jetzt festgestellt, dass jede Nase eine ganz individuelle Bakterienlebenswelt hat.
Das ist also wie bei unserem Fingerabdruck, auch das Innenleben unserer Nasen ist unverwechselbar. Allerdings gibt es laut den Forschern sogenannte übergeordnete Muster. Sie haben 13 ähnliche Gruppen der Nasenflora ausgemacht. Die gute Nachricht dabei, die meisten Bakterien sind ganz harmlos. Manche von uns haben aber auch viele Antibiotika resistente Bakterien in der Nase. Die Forscher hoffen, dass sie mit dem Wissen über Bakteriengruppen jetzt Patienten besser behandeln können.
Wir gehen dann von der Forschung unter Mikroskop zu einem Großprojekt. Facebook und Microsoft wollen, dass ihre Kunden künftig schneller surfen können. Die beiden Konzerne verlegen jetzt deshalb gemeinsam ein neues Kabel durch den Atlantik.
Und zwar vom US-Bundesstaat Virginia bis ins spanische Baskenland. Mit 160 Terabyte pro Sekunde soll es die schnellste Verbindung der Welt werden und die erste, die die USA und Südeuropa direkt miteinander verbindet. Von Spanien aus sollen dann noch weitere europäische Länder angebunden werden und auch noch der Nahe Osten.
Das war Mathis Dürkes aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Unwetter und warme Temperaturen. In Rheinland-Pfalz, NRW und Baden-Württemberg kann es am Abend stürmisch werden mit heftigen Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch vor Mini-Tornados. Auch sonst sind Gewitter und viele Schauer möglich. Dabei ist es schwülwarm bei 20 bis 26 Grad. Morgen ähnliche Temperaturen und erst freundlich. Am Nachmittag kommen dann aber Regen und Gewitter zurück. Und so geht es auch meistens am Sonntag weiter.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.